Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund und Glücklich Kongress. Mein Name ist Susanne Willhöft und ich freue mich heute, weil wir gehen heute in ein ganz spezielles Thema, ihr Lieben. Heute geht es um Gehirn, heute geht es um Bewegung, es geht um die Nerven und die liebe Luise Walter. Erstmal schön, dass du da bist.
Danke
Ja,
für die
wir
Einladung.
haben heute, glaube ich, ein bisschen Spaß, denn es geht bei dir um neurozentriertes Training. Da fragen sich jetzt wahrscheinlich die meisten, was ist das? Also ganz grob, du hast eine persönliche Geschichte, das finde ich sehr spannend. Ja, eigentlich gehen wir ja meistens in unsere Berufung aus unserer persönlichen Geschichte heraus. Du kommst aus dem Schmerz. Ja, du hast da so ein bisschen mit deinem Rücken so zwei, drei Baustellen gehabt. Können wir ja gleich mal ein bisschen drauf eingehen, damit die Zuschauer dich natürlich auch kennenlernen. Und was ich ganz spannend finde, ist so ein bisschen dein Ansatz, dass du sagst, der Schmerz beginnt nicht im Muskel, was wir ganz oft denken. Ja, sondern im Gehirn. Was das Gehirn, Nervensystem, was das alles damit zu tun hat und wie wir da vor allen Dingen auch in die Leichtigkeit kommen und uns glücklich fühlen können. Da wollen wir heute ein ganz spezielles Thema aufmachen, Luise. Wir wollen heute mal die Frauen ansprechen. Aber bevor wir das machen, lernen wir erstmal dich als Frau kennen. Wie kommst du dazu? Hast du einen speziellen Bezug zu der Neurozentrierung oder ist das einfach entstanden aus deiner Geschichte? Erzähl mal, wer bist du?
Ich versuche das mal kurz zu halten, sonst sind wir jetzt die nächsten 4 Stunden damit beschäftigt, dass ich erzähle, wie spannend eigentlich das ganze Thema ist. Also neurozentriert klingt ja immer ganz kompliziert. Das heißt aber im Endeffekt nichts anderes, als dass wir das Nervensystem, das Gehirn in den Mittelpunkt stellen. Und egal, ob es um Bewegung geht, ob es um Schmerzfreiheit geht, ob es um sexuelles Wohlbefinden geht, ob es um Beweglichkeit geht, ob es um Performance im Leistungssportbereich geht, aber eben auch mental, kognitiv oder emotionale Ausgeglichenheit, schauen wir einfach, wer ist eigentlich der Chef, die Chefin in unserem Körper? Und das ist halt einfach das Gehirn. Das Gehirn entscheidet, was wir denken. Das Gehirn entscheidet, wie wir uns fühlen, wie wir uns bewegen, welche Verhaltensweisen wir im Alltag, egal ob im privaten oder im beruflichen, an den Tag legen. Und genau darüber kam ich ehrlicherweise auch darauf. Damals noch mal in der ersten Bandscheiben-Not-OP. Ich konnte nicht wieder richtig laufen. Ich war auf Morphium und habe ehrlicherweise so ein bisschen dieses ganze Odyssee durchgemacht als Kassenpatientin. Welche Therapie könnte helfen? Welche orthopädischen Ansätze könnten helfen? Bin damals über ein ganz tolles Team zufälligerweise zu einer Ausbildung für Applied Neuroscience, also angewandte Neurowissenschaften, gestoßen und habe das erste Mal so erlebt, okay, wow, ich kann mein Bein wieder richtig bewegen, ich kann meinen Fuß wieder bewegen, also mich so auf die Zehenspitzen, auf die Fersen stellen und habe dann gedacht, ich verstehe nicht so richtig, warum das gerade alles funktioniert, nachdem man mir im Krankenhaus gesagt hat, hey, das wird nie wieder werden. Aber ich möchte es verstehen und habe dann, long story short, die nächsten 2 Jahre fast jedes Wochenende mit Weiterbildung verbracht, ganz viel nach Malmö, nach Kopenhagen, Köln, Bonn gereist und habe da sämtliche Kurse belegt bei Dr. Eric Kopp, die es damals so gab. Und habe dann aber Stück für Stück so gemerkt, okay, es ist spannend, das ist alles so ein bisschen auf Leistung und Leistungssport ausgelegt, interessiert mich gar nicht, sondern ich will im Alltag wieder irgendwie Leichtigkeit haben. Ich möchte einen Bus hinterherrennen können, ich möchte mit meinen Neffen, mit meinen Nichten spielen können, ich möchte, keine Ahnung, in jeder Position mich bewegen können, mich sicher fühlen und vor allem meinem Körper vertrauen können. Und habe dann die Erkenntnis einfach so ein bisschen angepasst und für ein Klientel angelegt. Ich sage immer, die Alltagsathleten und Alltagsheldinnen sind und nicht nur höher, schneller, weiter in ihre Sportart wollen, sondern einfach eine perfekte Balance aus An- und Entspannung in ihrem Leben.
Das ist mal so ein ganzer Rundumschlag. Da hast du schöne Vorlagen gelegt. Herzlichen Dank. Du hast, finde ich, was ganz Spannendes gesagt. Ne? Also im Alltag, das kann der Sport sein für jemanden, der sportlich aktiv ist. Aber wir haben ja so kleine Dinge, die wir im Alltag für normal annehmen. Ne? Wir sind, glaube ich, alle so ein bisschen die letzten 5 Jahre auch so ein bisschen im, ich sag mal, Overload. Bereich. Ja, wir sind gestresst, wir haben zu viel digitalen Stress, wir kommen kaum noch runter. Gleichgewicht ist ein großes Thema, umso älter man wird. Ja, das sind ja alles so Dinge, das spielt bei dir eine große Rolle. Atmung spielt bei dir eine Rolle. Das Gefühl, ich möchte eigentlich lange genug fit sein. Ne? Longevity ist ja auch ein großes Thema. Also all diese Dinge, die umgreifst du ja in deiner Thematik mit drin. Wir haben uns im Vorwege abgesprochen, wir gehen mal heute in dieses Thema, weil du hast gerade wirklich ganz spannend, ne, dieses Beweglichkeit, ich möchte die Dinge in dem Bus hinterherlaufen. Oder aber, ihr lieben Frauen, ich möchte entspannten Sex haben können. ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin vorher schon angespannt, ich bin nachher angespannt, ich habe vielleicht sogar schon Angst davor, weil ich einfach gewisse, ja, Abläufe in meinem Körper gar nicht mehr hinbekomme. Lass uns doch mal in dieses Thema einsteigen, weil ich finde das extrem wichtig, weil das ist das A und O im Leben, ne? Entspannung. Und Sex ist Entspannung.
Total, ja. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, gerade bei der Frau, also auch wenn wir jetzt in Richtung Orgasmusfähigkeit schauen, brauchen wir halt die perfekte Balance aus An- und Entspannung. Weil viele denken ja so, ja, ich muss mich jetzt entspannen. Und Entspannung wird immer irgendwie so gleichgesetzt mit runterfahren und irgendwie einschlafen und lange ausatmen. Aber gerade
Ja.
wenn es um sexuelles Wohlbefinden geht, geht es halt genau um diese Balance, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern. Aber wieder Orgasmusfähigkeit beim Mann ein bisschen nochmal was anderes. Und dieses lockerlassen können, loslassen können, dafür muss man sich aber sicher fühlen in einem eigenen Körper und dafür muss man sich sicher fühlen, auch was das eigene Nervensystem angeht. Und da spielen so viele Funktionen eine Rolle, wenn ich das mal runterbrechen darf, ohne da jetzt zu sehr ins Detail einzusteigen, vor allem für diejenigen, die das wahrscheinlich auch das erste Mal hören. Eigentlich, weil Nervensystem, das klingt immer so riesengroß, und dann denkt man immer so, oh Gott, betrifft mich das? Ja, jeder, der lebt, atmet, hat ein Gehirn und hat ein Nervensystem. Das Nervensystem kommuniziert ja eigentlich nur Kopf und Körper, nach oben, nach unten, aufsteigende, absteigende Bahn. Ganz simpel gesagt, macht das eigentlich nur drei Dinge. Also wir nehmen Informationen aus, einmal aus unserer Umgebung, über die fünf Sinne. Das können wir jetzt bei sexuellem Wohlbefinden alle im Hinterkopf mal durchgehen lassen. Alles, was wir sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken, spielt da eine Rolle. Und das ist aber super individuell. Dann geht es um die Interozeption, also um unsere eigene innere Körperwahrnehmung. Wie ist mein Herzschlag? Wie ist meine Atmung? Wie ist mein Blutdruck? Gleichgewicht übrigens total spannender Bereich, weil du das vorhin gesagt hast, gerade bei Älteren. Blutdruck wird hauptsächlich über das Gleichgewichtssystem gesteuert. Das heißt, ganz viele wissen das eigentlich gar nicht, vor allem auch Frauen Richtung Perimenopause, Menopause, Postmenopause haben da eine Riesenchance, auch tatsächlich Blutdruckregulation darüber nochmal anzusteuern und zu optimieren und ein Stück weit zu verbessern. Und dann haben wir aber eben natürlich auch die Beweglichkeit. Also das weiß jeder, wenn ich in unterschiedliche Positionen kommen kann und irgendwie nicht nur stupide auf dem Bett liege und ich überspitzt das jetzt mal den Seestern mache, sondern mich halt wirklich wohlfühle in meinem Körper und weiß, okay, ich kann das wirklich auch kontrollieren, dann haben wir halt eine ganz andere Möglichkeit. Das finde ich immer so schön, auch wenn ich mit Kundinnen darüber rede. Alleine, wenn wir nur unsere fünf Sinne nehmen. Wie lichtempfindlich bin ich? Wie oft kennen wir dieses Klischee mit, Frauen wollen das Licht ausmachen beim Sex, weil sie sich irgendwie nicht wohlfühlen, weil sie nicht gesehen werden wollen. Für ganz, ganz viele ist es einfach eine höhere Lichtsensibilität. Das heißt, das Licht blendet sie wirklich. Also es geht nicht darum, fühle ich mich wohl in meinem Körper und möchte ich irgendwie gesehen werden und darf man die Zellulite sehen oder meinen trainierten Bizeps oder den untrainierten Bizeps oder Trizeps, sondern es geht vielmehr darum, nee, das Licht blendet mich, ich fühle mich nicht wohl, weil über die Augen sofort der Alarmmodus angeht. Oder wie riecht es? Wie viele Klientinnen habe ich, die sagen, ach, irgendwie Geruch, sie merken da echt, dass so stimmungsabhängig ist, wo ich denke, ja, natürlich. Traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda, arbeitet seit Jahrtausenden von Jahren über Geruch. Und damit so ein bisschen zu überlegen, alleine nur die fünf Sinne sich anzuschauen, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was fühle ich, was taste ich, was nehme ich quasi wahr. Und darüber zu überlegen, okay, was bräuchte ich eigentlich, um mich wirklich wohl zu fühlen, weil wir darüber besser entspannen können. Und wenn wir entspannter sind, kommen wir dann auch wieder in diese Anspannung und diesen Erregungszustand überhaupt rein.
Lass uns mal für die Zuschauer ganz, ganz kurz mal so, noch mal so einen kleinen Exkurs machen. Also du sprichst von die Verbindung Gehirn-Nervensystem. Das wissen auch ganz viele, aber vielleicht gehen wir da noch mal für den Laien noch mal ein bisschen deutlicher rein, um überhaupt die Verbindung zu verstehen. Also du machst ganz spannende Räume gerade auf. Also aber vielleicht fangen wir mal ganz, ganz leicht an.
Ja, ich gehe nochmal, wir lassen nochmal zwei Schritte dann tatsächlich zurückgehen. Wenn wir uns unseren Körper angucken, haben wir unser Gehirn. Weiß, glaube ich, jeder, ne, unter der Schädelplatte. Und das Gehirn ist dann direkt mit dem Nervensystem verbunden. Das Nervensystem wird einmal übers Rückenmark aufgeteilt und dann haben wir wirklich wie eine Verkabelung, gehen vom Rückenmark austretend und zum Teil aber auch vom Gehirn ganz, ganz viele kleine Nervenbahnen, wirklich bis in die letzte Ecke des Körpers. Und die nehmen Informationen auf. Und die schicken dann die Informationen wieder hoch ins Gehirn. Und das Gehirn ist ein bisschen wie so ein Kontrollzentrum. Das entscheidet dann, was passiert denn mit der Information, die ich über die Augen aufgenommen habe? Was passiert denn mit der Information, die ich beispielsweise über die Hände aufgenommen habe? Was passiert denn mit der Information, die ich über die Füße aufgenommen habe? Und da ist eigentlich die ganze Zeit wie so eine stille Post. Das geht hoch, das geht runter, das geht hoch, das geht runter. Und das Gehirn entscheidet dann immer wieder, bin ich hier sicher? Ist das Licht so hell, dass ich genug sehe, wenn ich Auto fahre beispielsweise? Ist das Licht, ich mache es jetzt sehr plakativ, im Schlafzimmer oder wo auch immer man gerade Sex haben will, so hell, dass ich mich schon eher bedroht fühle? Das ist für mich einfach eine Lichtsensitivität, vor allem wieder Frauen Richtung Wechseljahre deutlich lichtsensitiver, dass es eine Bedrohung ist. Oder Geruch. Ich kenne ganz viele, wenn man an Geruch denkt, beispielsweise aus der Kindheit. dann hat man sofort irgendwie so ein breites Grinsen im Gesicht. Man hat sofort so ein, ach, man möchte einmal ausatmen, weil alleine die Erinnerung wird im Gehirn verarbeitet und führt dazu, dass wir eine Oxytocin-Ausschüttung haben, also Glückshormonausschüttung. Ich breche es wieder ein bisschen runter, ist ein bisschen komplizierter, aber vereinfacht gesagt. Und das ist das Schöne. All diese Prozesse können wir nutzen, uns mehr Sicherheit zu geben. Und ich finde immer so, Geruch ist eigentlich mit das Einfachste und mit das Spannendste, weil das mit der erste Reiz ist, der bei kleinen Babys beispielsweise ausgeprägt ist. Also die sehen ja noch nicht viel, die schmecken auch noch nicht viel. Über Geruch orientieren die sich, ah, wo ist die Muttermilch, wo ist quasi, wo kann ich trinken? Und deswegen ist das auch oft so emotional geprägt. Das kennt man selber vielleicht. Man riecht ein Parfüm und hat sofort eine Erinnerung. Bei mir sind es so ganz bestimmte Kindheitsgerüche. Und das kann man total gut nutzen, um auch in gewisse Stimmungen beispielsweise zu kommen. Und hat aber tatsächlich auch wissenschaftlich belegt, zum Beispiel einen Effekt auch auf die Muskelentspannung. Und damit dann wieder, wenn ich eine entspanntere Muskulatur habe, dann kann ich besser entspannter atmen. Dann funktioniert das ganze, der ganze Körper in seinen Prozessen viel, viel ausgeglichener. Und dann komme ich halt auch in diesen Erregungszustand, den ich dann natürlich, wenn ich intim werden möchte, auch brauche.
Also, ihr Lieben, ihr merkt schon, das geht hier echt ein bisschen in den Tiefgang. Ja, aber das ist, ich finde es wichtig, weil, weißt du, wir gehen ja so durch diesen Alltag. Wir sind in unserem Alltag teilweise ja gefangen. Und es geht ja bei uns um gesund und glücklich zu sein. Auch die Verbindung wieder die Verbindung herzustellen, nicht nur gesund zu sein, in, ich sage jetzt mal, funktionalen Sex zu haben, sondern dabei ja auch das Wohlgefühl zu haben, Spaß zu haben, glücklich zu sein und nicht nur, weil der Körper, ich sag mal, die Endorphine ausschüttet, sondern weil ich mit dem Bewusstsein dabei bin. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Herausforderung, der wir heute haben, dass wir diese Verbindung wiederherstellen können, auch zu diesen fünf Sinnen zum Beispiel, bewusst daran zu gehen?
Ich glaube, dieses, was du gerade schon gesagt hast, ganz viele sind im Außen. Also ganz viele sind gar nicht bei sich selber, sondern ne, man hat eine Informationsflut. Einerseits, dann haben wir irgendwie Social Media, egal wo wir sind, ständig irgendwie wollen 25 Kanäle was von uns. Man ist am Handy, dann hat man irgendwie meistens noch einen Laptop oder ein Tablet. Viele haben dann irgendwie noch einen Fernseher laufen. Ständig will jeder aus der Umgebung irgendwas von einem. Und das führt ganz, ganz oft dazu, dass man eher in so einem Überlebensmodus ist, aber gar nicht so sehr wirklich bei sich. Und gar nicht so sehr, wir nennen das Interozeption, also wirklich auch diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit, diese Eigenverantwortung für den eigenen Körper, für die eigene Gesundheit haben kann. Ich glaube, das ist da. Deswegen arbeite ich so gerne über Atmung, weil es gibt natürlich tausend Tools, ne? Man hat Achtsamkeitstraining, Meditation, es gibt super viele Möglichkeiten. Die größte Herausforderung, die aber die meisten meiner Klienten haben, ist Zeit bzw. Energie. Wenn ich schon keine Energie habe, wenn ich jetzt an dem Beispiel bleibe, wie viele Frauen ne, haben Jobbelastung, dann irgendwie noch meistens Kinder, Haushalt, je nachdem, wie es aufgeteilt ist, trotzdem erfahrungsgemäß meist ein bisschen mehr. Mental Load, müssen sich vielleicht noch um Angehörige kümmern, müssen sich vielleicht irgendwie noch um Eltern, Schwiegereltern kümmern, sind dann irgendwie noch im Ehrenamt, haben dann noch Kindergarten und Schule und noch 35 WhatsApp-Gruppen. Also das ist ja was, was ich von ganz vielen meiner Klientinnen mitbekomme, wenn ich denen dann sage, also wenn du jeden Tag so eine Stunde für dich dir nehmen würdest, um bei dir zu sein, dann lachen die mich aus und sagen, ja, wenn ich eine Stunde hätte, würde ich das gerne machen. Die habe ich einfach nicht oder die Energie habe ich nicht. Ich falle abends todmüde aufs Sofa. Das heißt, was ist meiner Meinung nach der wichtigere und der richtigere Ansatz? Wirklich mit kleinen Mikropausen über Atmung zu gehen. Und ich verbinde das total gerne mit Sachen, die man sowieso schon macht. Jedes Mal, wenn man sich die Hände wäscht, jedes Mal, wenn ich mir ein Glas Wasser hole. Jedes Mal, wenn ich nach einem Telefonat aufgelegt habe, weil früher habe ich immer gesagt, immer bevor ich ans Telefon gehe, machen die wenigsten, sondern die wollen schnell ans Telefon gehen. Also wenn ich aufgelegt habe, wenn ich eine Nachricht geschrieben habe, was auch immer. Und dann wirklich bewusst durch die Nase zweimal tief einatmen und dann langsam verlängert ausatmen. Also wir können das jetzt gerne einfach mal zusammen, ich führe dich mal
Ja,
durch.
klar, genau.
Diejenigen, die zuhören, ihr könnt es gerne einfach mal mitmachen, Schultern locker lassen und dann wirklich einmal tief durch die Nase ein. Ein zweites Mal nachziehen und dann langsam durch die Nase wieder ausatmen. Das Ganze nochmal. Zweimal schnell tief durch die Nase ein. Und dann einmal, man kann das langsam seufzend ausatmend machen. Du kannst weitermachen in deinem eigenen Tempo. Ich erkläre noch ein, zwei Sachen dazu. Die meisten erklären, also das heißt physiologische Seufzeratmung. Die meisten erklären das mit Ausatmung durch den Mund. Ich bin kein Fan davon, weil wir wollen die natürliche Zungenposition haben. Die Zunge gehört mit einem ganz leichten Anpressdruck oben an den Gaumen. Und Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich bei einer Atemübung sage, ja, da dürft ihr jetzt ausnahmsweise durch den Mund ausatmen, was bleibt bei den meisten im Alltagsstress hängen? Nase ein, Mund aus. Und da bin ich immer so ein bisschen picky. Nasenatmung ist einfach die effektivste, die entspannt uns. Und dann wird es manchmal ein bisschen freakig, das weiß ich auch, wenn man das die ersten ein, zwei Male hört. Das ist zum Beispiel auch eine super Atemübung, die man mit Partner, Partnerin machen kann, bevor man intim wird. Oder wenn man gemeinsam überhaupt erstmal diskutieren möchte, wenn beide, also weil was erlebe ich ganz oft bei Paaren, jeder kommt mit einer eigenen Erwartungshaltung an. Beide kommen irgendwie aus dem Job, haben irgendwie ihre ganzen Themen, die sie loswerden wollen. Und dann hat man wirklich ganz oft so diese angestaute Energie von beiden Seiten. Der eine will vielleicht mehr Ruhe, die andere will vielleicht mehr reden, kommunizieren. Und dann wirklich zu sagen, in Japan ist das eine Tradition, sich 2 bis 5 Minuten zu nehmen, wo man wirklich nur diese Atmung macht. Wir sehen in Studien, dass es da eine Art Koregulation gibt, dass sich der Puls aufs Gegenüber überträgt, dass man sich gegenseitig beruhigen kann. Kennen wir alle, wenn wir krank sind und irgendwie unsere Liebsten ankommen, uns die Hand halten und sofort denken wir so, ach, der Schmerz ist gar nicht mehr so schlimm. Also da gibt es ganz viele neurobiologische Prozesse, die darüber stattfinden. Und diese physiologische Seufzeratmung, also nochmal 2-mal schnell ein, einmal verlangsamt ausatmen, reicht 5 Minuten am Tag. Also für alle, wie ich, sehr pragmatisch, sehr faul, sehr ja, Atemübungen müsste man auch mal machen, aber wann? 5 Minuten reichen. Wenn wir sie 10 Minuten machen, wir haben keinen zusätzlichen Effekt. Das ist für ganz, ganz viele meiner Klienten so dieser Punkt, wo die sagen, ach, 5 Minuten reichen wirklich. Ach so, wissenschaftlich gesehen reicht das auch wirklich, ja. Und da eine Routine drauf aufzubauen, wenn man Kinder hat, das mit Kindern zu machen. Ich mache das ganz oft mit meinen Neffen nicht. Ich weiß, als Tante hat man da andere Möglichkeiten, Vorbild zu sein als Eltern im alltäglichen Familienleben. Aber wenn man so eine Sache wirklich, um glücklich, um gesund zu sein, diese physiologische Seufzeratmung in den Alltag einzubauen, bevor man sich über irgendwas aufregt, sich das selber gönnen und da wirklich einfach mit Selbstwirksamkeit anfangen.
Na, du hast es ja schon gesagt, mit dieser Partnerarbeit, also das kann man wissenschaftlich belegen, was das für eine Auswirkung hat, aber das ist ja das, wofür wir uns ja auch zu wenig Zeit nehmen, ne? Nicht nur diesen Akt an sich, sondern die Zeit vorher, ja, auch schon mal sowas Gemeinsames zu machen. Also ihr Lieben, ihr bekommt hier gerade richtig coole Tipps, ja. Ich hoffe, ihr schreibt das mit. Ja, also mega. Genau, du hast gesagt, es gibt die Möglichkeit, das im Alltag einzubauen. Wenn du jetzt mal nochmal, wenn wir nochmal tiefer gehen, ne, dieses ganze Thema Sex ist ja bei uns im Land immer noch völlig tabuisiert, ja, immer noch sehr beschränkt, auch wirklich auf diesen Akt an sich. Lass uns nochmal weiter in das Thema Nervensystem reingehen, weil ich finde das mega spannend. Was für Auswirkungen hat es denn, also mal abgesehen davon, dass man einfach mal sein Partner ist, den man liebt, wo man das Gefühl hat, man hat Lust, ja? Was für körperliche oder physiologische Auswirkungen hat es denn noch, wenn ich in dieses Thema mal ganz bewusst einsteige? Was macht mein Gehirn, was macht mein Nervensystem in dieser ganzen Phase? Vorher und nachher. Vielleicht lass uns da mal ganz intensiv reingehen, wenn du magst.
Total gerne. Man muss das immer tatsächlich so ein bisschen unterscheiden, weil Nervensystem, Körper von der Frau anders funktioniert als von einem Mann. Also wenn wir jetzt wirklich nur bei den beiden biologischen Geschlechtern bleiben und uns das anschauen, dann ist der Hauptfaktor, der glaube ich für alle am wichtigsten ist, es ist einfach erstmal ein regulierender Effekt. Weil man kann nicht so sagen, ja, jeder entspannt beim Sex. Für manche ist es tatsächlich eher eine Anspannung. Es geht immer so ein bisschen um Regulation. Das heißt, wir sehen ganz, ganz oft, dass Menschen, die vorher eher angespannt sind, wirklich durch den Sex entspannen können. Und umgedreht aber genauso, manche, die so ein bisschen antriebslos sind, durch den Sex überhaupt erstmal wieder in diesen Erregungszustand kommen. Und ich finde, das ist immer das Schöne, wenn wir das Nervensystem uns anschauen. Das autonome Nervensystem hat quasi zwei, ja, wie sagt man das denn? Wir haben zwei Modi. Also wir haben einmal einen Aktivierungsmodus, den Sympathikus, da findet die Erregung statt. Und wir den Parasympathikus, das kennen wahrscheinlich eher die Leute, das ist der Ruheregenerationsmodus. Und die beiden wechseln sich eigentlich im Laufe des Tages immer wieder ab. Generell ist der Sympathikus, also diese Erregung, Aktivierung, tagsüber stärker. Parasympathikus, also Regeneration, da finden alle Aufbau-, Abbau-, Umbauprozesse statt. Das findet eher nachts statt. Das Spannende ist beispielsweise beim Orgasmus der Frau brauchen wir aber beide. Beim Mann auch, da ist es nicht ganz so stark im Wechsel, aber wir brauchen sowohl Sympathikus als auch Parasympathikus. Und das finde ich total spannend, wenn man sich das überlegt. Es geht eben nicht darum, ah, ich muss total locker lassen. Weil das ist kein Sex, das ist keine Verbindlichkeit, das ist keine Zweisamkeit oder in welchen Konstellationen man das dann auch immer machen möchte, sondern es geht immer um diese Regulation und um diesen schnellen Switch. Frauen generell brauchen erstmal eine Entspannung, um wirklich auch ein Lustempfinden haben zu können. Das ist bei Männern beispielsweise nicht so. Und was man aber meiner Meinung nach immer noch mal so ein bisschen einsortieren muss, für viele ist Sex ja wirklich nur mit der Penetration gleichgesetzt. Ich glaube, auch bei ganz vielen unterschiedlichen Konstellationen ist es so, ja, Sex ist der Mann vögelt die Frau fertig. Das ist aber Sex, du hast es
Rein
gerade
raus.
schon so schön angedeutet, dass da aber egal wieder in welcher Konstellation man das auch immer einvernehmlich machen möchte, dass da eben wirklich auch diese Begegnung, diese Kommunikation, und Kommunikation muss jetzt kein Skript sein. Kommunikation kann auch wirklich nur mit den Händen, nur mit den Augen, nur mit der Körpersprache stattfinden. Und auch die, sage ich dann immer so ein bisschen pushig, aber auch die zwischen den Orgasmen, die Zeiten, gehören ja auch zum Sex. Also ich weiß, nicht jeder kann multiple Orgasmen bekommen und nicht jeder muss einen Orgasmus bekommen, um erfüllte Sexualität zu haben. Auch das ist, glaube ich, nach wie vor irgendwie in ganz, ganz vielen Köpfen noch so drin, dieses, oh Gott, wenn mein Partner, meine Partnerin keinen Orgasmus hat, dann ist der Sex nicht gut. Aber wenn wir auch da mehr drüber reden würden, was braucht die Person wirklich? Und das ist super individuell. Also ich gebe ganz viel auch Webinare zum Thema sexuelles Wohlbefinden, fragt auch immer so ein bisschen, ne, logischerweise anonymisiert ab. Wir sind da immer in einem sehr geschützten Rahmen. Und ich finde das so spannend, wenn man wirklich diese Tabus mal bricht und die Leute überhaupt erst mal anfangen zu sagen, ja, was mag ich eigentlich? Und viele Leute das nicht wissen. Also auch egal, ob ich mit Kundinnen, ob ich mit Bekannten, mit Freunden darüber spreche und sage, was gefällt dir denn eigentlich? Was magst du denn? Was brauchst du denn zum Runterkommen? Was brauchst du persönlich erstmal, um dich entspannen zu können? Wenn man das nicht weiß, hat man ein super Feld, wo man neugierig entdecken darf und für sich selber überhaupt erstmal herausfinden darf. Vielleicht erstmal am Kopf, vielleicht erstmal mit Filmen, vielleicht erstmal aufschreiben, so ein bisschen brainstormen, einfach neugierig zu sein. Und bitte nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass man da irgendwelche Tools und irgendwelche Produkte und irgendwelche Fetischen nachgehen muss, sondern erstmal für sich das wirklich zu verstehen, welche Berührung mag ich. Weil auch da, was du vorhin gesagt, Deep Dive, wenn wir uns den Körper, das Nervensystem anschauen, genau dasselbe wie bei einer Massage ist im Endeffekt auch bei sexuellem Wohlbefinden. Manche finden so eine ganz leichte Berührung angenehm. Andere sagen dann so, oh, das kitzelt, kannst du das mal lassen? Die wollen eher eine stärkere Berührung. Wir haben auf unterschiedlichen Geweben unterschiedliche Rezeptoren. Wenn ich eher auf der Oberfläche bleibe, je nachdem, wie viel Behaarung ich habe, dann werden die Haarzellen mit aktiviert. Das finden manche angenehm, andere unangenehm. Manche wollen einen tieferen Druck, also wirklich ein bisschen stärker angefasst werden, weil das ganz, ganz oft mehr Sicherheit gibt. Für andere, wenn man vielleicht auch traumatische Erfahrungen schon hatte, ist das vielleicht ein absolutes No-Go und man sagt, okay, also sobald da irgendwie stärkerer Druck aufgebaut wird, fühle ich mich unsicher. Und ich glaube, wenn man das so Stück für Stück für sich selber, mit Partner, mit Partnerin überhaupt erstmal neugierig erkundet und entdeckt, hat man so viele Möglichkeiten, weil dann eben diese Stressreduktion, Beweglichkeit. Ich sag mal, wenn die Leute kein Atemtraining machen wollen, vögelt mehr. Bei jedem Orgasmus, selbst wenn man keinen Orgasmus hat, hat man so viele unterschiedliche Atemtechniken dabei. Je nachdem, in welchen Stellungen man sich da liebt, hat man so viele unterschiedliche Mobility-Übungen dabei. Je nachdem, wie ausdauerfähig man ist, hat man sein Cardio-Training schon dabei. Je nachdem, welche Position man mag, hat man sein Krafttraining schon dabei. Also ich bin ein großer Fan davon, auch das einfach als Bewegungsimpuls und einfach so als Körper verstehen, Körper vertrauen und sich einfach ausprobieren, was mag ich, was gefällt mir und wie fühlt sich das an, zu verstehen.
Deep Dive. Wir machen heute wirklich Deep Dive. Ich bin da ganz offen. Ich habe auch sehr schlimme Erfahrungen machen müssen auf sexueller Ebene. Und ich weiß, dass es sehr, sehr viele Frauen betrifft, ist auch gerade ja auch sehr aktuell überall in den Medien. Wenn ich jetzt, sag mal, dir so zuhöre, es ist ja eine Riesenchance, über die Arbeit, die du tust, auf eine ganz andere Art und Weise in die persönliche Heilung zu gehen, den eigenen Körper wieder wahrnehmen zu können. Und ich sage euch, wir gehen mal ein bisschen weg von dem Thema, aber auch ein Thema, was viele, viele Paare ja auch wirklich unter Stress setzt, das ist das Thema der Wechseljahre. Männlich und weiblich, ne? Also ich meine, ich will die Männer da auch nicht ausnehmen. Vielleicht lass uns doch mal, weil ich weiß, dass wir ja auch in der Altersstufe viele Zuschauer haben, auch da vielleicht mal den Stress rauszunehmen. Und was hast du da für einen Tipp für. Ich nehme jetzt mal uns Frauen, ja, weil ich bin auch gerade mittendrin. Was kann man wirklich auch vielleicht vorbereitend machen, um gar nicht erst in diese Angst zu rutschen und dadurch total steif zu werden? Weil es verändert sich halt in dem Alter, ne?
Genau, das verändert sich. Also ganz viele unterschiedliche, natürlich wieder individuelle Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, deswegen rede ich so viel darüber in meinem Alter. Also ich bin 38, ich habe noch ein paar Jahre, zumindest statistisch gesehen, Zeit. Auch das kann ja sehr individuell sein. Das Wichtigste ist eigentlich früh genug mit Kraftsport anzufangen, weil wir bei Kraftsport eine Ausschüttung von Myokin haben. Kann man sich vorstellen, wie unterschiedliche Botenstoffe die dann an fast alle anderen Körperzellen Impulse setzen, zu sagen, hey, ihr müsst regenerieren, ihr müsst euch wieder aufbauen. Wir kriegen das mit Pilates nicht hin, wir kriegen das mit Yoga nicht hin, wir kriegen das mit irgendwie ein bisschen, ich bin jetzt mal gemein, leichten 1 Kilo-Gewichten oder Wasserflaschen nicht hin, sondern das passiert wirklich nur bei Krafttraining. Deswegen, ich bin ein Riesenfan von Krafttraining, vor allem in der Perimenopause spätestens, aber auch in den Wechseljahren und dann in der Postmenopause, weil das auf Muskelgesundheit, auf Knochengesundheit vor allem, aber fürs Nervensystem, fürs Gehirn den größten, effektivsten Hebel hat. Also da kann man Supplemente, da kann man Ernährung, da kann man alle anderen Sachen wirklich hinten anstellen, Krafttraining. Für diejenigen, die jetzt aber sagen, ich fühle mich im Körper aber irgendwie noch gar nicht so richtig wohl, alles stellt sich um in den Wechseljahren, alles ist anders. Man kann sich zwar unterhalten, gewisse Symptome sind ähnlich, wir haben Symptomcluster, aber auch da bei sich selber einchecken und immer wieder erstmal gucken, okay, wie ist eigentlich meine Körperhaltung? Was ist möglich? Ich arbeite super viel über eine Übung, ich nenne die immer neutrale Position. Wenn man sich wirklich erstmal aufrecht hinstellt, kann man im Sitzen jetzt auch mitmachen. Wer sich hinstellen will, kann das auch im Stehen machen und erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie ist eigentlich der Kontakt mit den Füßen auf dem Boden? Habe ich mehr Druck, vor allem für diejenigen, die das im Stehen machen, mehr auf der rechten oder mehr auf der linken Seite? Habe ich mehr Druck hinten auf dem Fersen oder vorne auf den Zehenballen? Und dann geht im Sitzen wie im Stehen wirklich ein paar Mal nach vorne und nach hinten schwanken, ein paar Mal nach rechts und nach links schwanken und erstmal nur schauen, was passiert mit dem Körper. Wenn ich nach vorne und hinten gehe, wann spannt der Bauch an, wann spannt der Rücken an? Wenn ich nach rechts und links gehe, wann spannt die seitliche Bauchmuskulatur an, wann lässt die wieder locker? Noch nichts verändern, nur wahrnehmen. Und was wir damit machen, wieder, ich breche das ein bisschen runter, weil nicht jeder hat jetzt irgendwie, glaube ich, Lust auf totale angewandte Neurowissenschaft. Auch weil ich es nicht nachvollziehen kann, wie es Menschen gibt, die das nicht wollen. Aber was wir damit machen, wir trainieren das Gleichgewichtssystem, also unterschiedliche Kanäle im Innenohr. Wir können uns vorstellen, die reagieren immer auf Beschleunigung. Wo ist oben, in welche Richtung bewege ich mich? Dadurch haben wir einen automatischen Effekt auf Zwerchfell und Beckenboden. Zwerchfell und Beckenboden haben mit den größten Einfluss auf sämtliche Stabilitätsfaktoren in unserem Körper und aber eben auch darauf, wie ist unsere Hormonkontrolle, wie ist unsere Verdauung. Weil vereinfacht gesagt, je gleichmäßiger, je besser wir atmen, je besser Zwerchfell, Beckenboden an, aber auch entspannen kann, umso besser haben wir vereinfacht gesagt diese Massagefunktion auf alle Organe. Die Organe liegen ja nicht irgendwie nur im Bauchraum, sondern die sind auch wieder aufgehangen über Bänder und werden durch Beckenboden und Zwerchfell quasi mit aktiviert. Also wird Druck aufgebaut und wieder abgebaut. Und diese nach vorne, hinten, rechts, links, kriegt man erstmal so ein Gefühl dafür, ah, wie stehe ich eigentlich? Die meisten Frauen zwei Tendenzen, entweder zu weit nach vorne gebeugt, kriegen dann Hohlkreuz und drücken, also wieder Hohlkreuz ist nichts Schlimmes, eine Momentaufnahme, oder zu weit hinten auf den Fersen. Je nachdem, welches Schuhwerk man dann vielleicht noch gewöhnt ist. Und die meisten, also bei Frauen viel, viel mehr als bei Männern, ziehen Bauch ein, haben Kleidung, die nicht gut sitzt, BHs, die einschneiden. Und da geht es mir nicht um die Optik, sondern einfach, das verändert die Atmung. Je größer die Oberweite ist, sehen wir in den Studien, umso flacher die Atmung, umso eher kommt man in eine chronische Hyperventilation. Weil man vielleicht auch, ich hatte jetzt erst eine Kundin, die gesagt hat, ja, sie will ja ihre Brüste nicht so rausstrecken, sie will ja nicht so viel Raum einnehmen, wo ich so denke, nimm noch mehr Raum ein. Also, bei mir sieht man das, ich habe relativ wenig Oberweite, ich bin ein kleines, zartes Persönchen, ich habe eher das Gegenteil, ich richte mich eher auf und denke mir so, hallo, hier bin ich. Aber warum ist das wichtig? Wenn wir den ganzen Tag in der Anspannung sind, so weit nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links stehen, wenn wir eine zu flache Atmung haben, suggerieren wir unserem Nervensystem, hey, du bist im Angriffsmodus. Dann können wir nicht regenerieren. Dann können wir ganz viel Achtsamkeitsübung machen. Dann können wir ganz viel Mobility machen. Dann können wir ganz viel, welche Kurse die Leute auch immer machen. Also ich habe so viele, die gehen dreimal, viermal, fünfmal die Woche zum Personal Trainer oder gehen ins Gym. Die erstellen oder stellen die ganze Ernährung um und wundern sich so, ich bin immer noch gestresst, kann immer noch nicht schlafen. Irgendwie passiert nichts. Und da erstmal wieder wirklich im Körper ankommen, neutrale Position finden, das Zwerchfell, Beckenboden individuell wieder in die normale Balance kommen und dann über die Atmung zu arbeiten, hat bei Wechseljahren meiner Meinung nach wirklich mit den größten Effekt, weil es eine individuelle Regulierung ist, weil es eben nicht darum geht zu sagen, die Körperhaltung oder die Position ist richtig oder falsch, sondern das Nervensystem, das Gehirn entscheidet selber. Muss ich weiter nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links? Da wird so viel berechnet. Gott sei Dank müssen wir das nicht bewusst nachsteuern. Also keiner überlegt sich ja, ah, der rechte hintere Oberschenkel hat ein bisschen zu viel Spannung, dann müssten wir ein bisschen loslassen. Das macht das Hirn Gott sei Dank automatisch, aber es braucht diese Information.
Also wir haben echt ein Wunderwerk, was wir viel zu wenig im Bewusstsein haben. Ne? Alleine dieses ganze Zusammenspiel, was du hier zeigst, ich meine, wir wissen das alle, aber im Alltag geht es einfach unter. Wenn, also mal abgesehen davon, dass dein Wissen einfach unfassbar. Also mich berührt das gerade sehr. Ganz viel Dankbarkeit, was wir hier eigentlich an der Hand haben, was wir gar nicht so viel im Außen suchen müssen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Zuschauer jetzt denkt, oh, wo soll ich denn da anfangen? Ja, das ist ja alles zu bedenken, wo soll ich denn anfangen? Ich möchte gerne, bin vielleicht gerade in dem Alter, wo sich meine Sexualität verändert, Kinder aus dem Haus, das sind ja alles immer diese Momentaufnahmen, wo sich was verändert. Wo kann man denn im Alltag wirklich mal ansetzen? Also außer die Atemübungen, die wir gemacht haben, was hast du noch so für Tipps, dass man wirklich keine Angst davor haben muss, dass sich was verändert. Selbst wenn schon Schmerzen da sind, man vielleicht jahrelang nicht so viel Sport gemacht hat, ja, wo setzen wir an?
Ich glaube, bei sich selber zu überlegen, warum will ich überhaupt was verändern? Also die eigene Identifikation, die eigene Identität, so dieser eigene innere Antrieb. Und also ich frage zum Beispiel alle meine Klientinnen, warum willst du mit mir arbeiten? Warum willst du was verändern? Weil wenn das nicht klar ist, wenn das ein, ah ja, ich möchte mir was Gutes tun, ich will fitter werden, ja, dann wird man keine Verhaltensänderung umsetzen, sondern Verhaltensänderung, das wissen wir alle, das kostet Energie. Der Körper ist generell erstmal auf Energiesparmodus umgesetzt. Bei Frauen mit dem Moment der Menopause, also mit dem Moment der letzten Periode, haben wir 12 bis manche sagen sogar 15% höheren Körperfettanteil, ohne dass wir irgendwas verändert haben, einfach nur durch die Hormonumstellung. Also natürlich verändert sich der Körper, natürlich ändert sich die Energiebereitstellung, natürlich haben wir weniger Drive. Das heißt, wo fangen wir an, uns zu überlegen, wollen wir uns verändern und warum? Für uns selber, weil wir mehr Zeit mit Kindern, mit Enkelkindern später verbringen wollen, weil wir irgendwie sagen, ey, ich bin ja immer so, wir haben nur ein Leben, wir haben nur einen Körper, das will ich genießen. Ich werde, wenn ich tot bin, mir nicht sagen, ah, hätte ich noch mal 3 Zentimeter mehr Bizeps oder hätte ich noch mal ein halbes Kilo mehr oder weniger gewogen? Sorry, das interessiert niemanden am Ende. Sondern was zählt, sind am Ende Begegnungen und Momente, die wir mit Menschen geteilt haben. Das heißt, dieses, warum will ich mich verändern? Ja, einerseits für sich, wenn man ehrlich ist, hat das aber immer auch eine soziale Komponente. Hoffentlich nicht nur für Partner, Partnerin. Hoffentlich, weil man einfach ein stabiles Umfeld hat und sagt, ey, ich will mein Leben genießen. Ich möchte einfach hier noch ganz, ganz viel bunte Sachen erleben. Und je klarer man das hat, dann kann man überlegen, was ist individuell. Wir reden immer so von 6 unterschiedlichen Bereichen. Was fällt einem am leichtesten? Für den einen ist es vielleicht Ernährung, einfach ein bisschen weniger Kohlenhydrat und vor allem Protein nach oben und wirklich sich satt zu essen. Gibt nichts Schlimmeres als dieses, ja, ich esse jetzt weniger, weil dann haben wir noch weniger Energie, dann treffen wir noch dümmere Entscheidungen. Für die nächste Person ist es vielleicht zu sagen, oh, Krafttraining, gar keinen Bock, in Gym alleine zu gehen. Mit wem denn? Also sich immer wieder auch Verbündete zu holen, Hilfe zu holen, sich mit Leuten auszutauschen, alleine schon zu wissen, ach, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Ich weiß, damals bei mir nach dem Bandscheibenvorfall dachte ich so, war damals 28, konnte nicht richtig laufen, bin ins Gym gegangen, habe gesagt, was soll ich denn hier? Ich bin hier umgeben für mich von Aliens, ich habe nichts mit denen gemeinsam und habe dann so gedacht, aber die sind ja schon viel weiter, ist ja mega spannend, vielleicht kann ich die mal fragen, wie die da hingekommen sind. Also da echt eine Neugierde zu haben und ich glaube, dafür ist es einfach wichtig, sich zu überlegen, warum will ich das eigentlich verändern? Nicht ein Ziel haben, ich bin kein Fan von diesem, ich will abnehmen, ich will Summe XYZ, sondern sich wirklich überlegen, warum. Und dann vor allem Lebensstilfaktoren, das klingt immer so, so einfach anpassen. Ich bin einfach ein großer Fan davon, wie gestalte ich meine Umgebung? Wenn ich mehr trinken will, du bist ein Paradebeispiel, steht halt überall, stehen 3, 4 Gläser Wasser. Die meisten Frauen trinken zu wenig. Also es gibt so viele, ne, sogenannte Low-Hanging Fruits, wo man wirklich easy anfangen kann. Mehr trinken, mehr Wasser trinken. Wenn es geht, Alkohol reduzieren oder weglassen. Ich war gestern erst auf einer Veranstaltung. Wenn man raucht und trinkt, vor allem in Kombination, steigert sich die Brustkrebsrisiko um 100%, also 100 Mal häufiger. Wo ich so dachte, oh Gott, das ist ja eine Katastrophe, wenn wir uns viele Leute angucken. Und dann wirklich zu sagen, ey, was macht mir Spaß? Ist es ein langweiliger Spaziergang morgens oder abends? Kriege ich dadurch einen besseren Schlaf und habe mehr Energie? Super, fang an mit Spazierengehen. Es gibt nicht so dieses eine, also ich wünschte, es gäbe so dieses eine. Jeder muss jetzt diese eine Übung
Ja.
machen. Ich wäre Multimillionärin, wenn ich es rausgefunden hätte. Hat keiner von uns. Sondern am Ende muss es, glaube ich, echt einem Spaß machen und dann selber zu überlegen, es gibt ja so unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ich bin kein Fan von Routinen, weil man mir sagt, jeden Tag dasselbe essen und jeden Tag dasselbe machen. Ja, am dritten Tag wäre ich gelangweilt und würde aus Protest das schon nicht mehr machen. Verbringe jeden Tag in einer anderen Stadt, in einem anderen Hotel, in einem anderen Airbnb. Ich bin weniger zu Hause, als dass ich irgendwie unterwegs bin. Das heißt, für mich ist es eher so diese Neugierde. Ach, das könnte cool sein, das könnte mir Spaß machen, ausprobieren und dann zu sagen, ja, gar nicht meins. Und ich glaube, vielen fällt das leichter in Gesellschaft. Also sich irgendwie so ein Buddy zu suchen für unterschiedliche Bereiche, kann ich jedem nur empfehlen. Ich arbeite selber mit einem Coach, mit Trainern, mit unterschiedlichen Leuten, für mich selber auch zusammen, weil ich glaube, viele denken immer so, ach, das muss ich alleine können. Wo ich so denke, alleine hätte die Menschheit nicht überlebt. Die Arschlöcher, die irgendwie alleine, keine Ahnung, das Mammut niederlegen wollten, die haben wir alle aussortiert. Die sind nicht mehr in unserem Genpool vorhanden, sondern die Leute, die sich zusammengetan haben. Deswegen sind wir als Menschen stark geworden. Also wirklich sich austauschen und füreinander da sein, weil einfach diese soziale Verbindung mit das Wichtigste ist. Und aber nicht,
Wie geht
vielleicht,
das
wenn
noch?
ich das noch
Ja.
ergänzen darf, nicht im Sinne von, ich muss für andere da sein, was man ja oft hat, was jetzt auch so das Beispiel gebracht für meine Kinder, für meine Eltern, für Schwiegereltern, für Partner, für Job, Familie, was auch immer, sondern wirklich, wer tut mir gut? Wer und was tut mir gut? Wo bin ich wirklich glücklich? Und dieses, ne, glücklich und gesund, das ist ja eigentlich schon, wenn man sich jeden Tag fragt, wann, wo und mit wem war ich heute wirklich glücklich? Auch das erschreckend, wie wenig Leute sofort sagen können, dann. Und diese kleinen Glücksmomente, ich sag mal, diese kleinen Glücksinseln im Alltag echt zelebrieren. Und sei es nur morgens der Espresso 2 Minuten draußen und zu sagen, ey, das gönne ich mir jetzt.
Danke, danke wirklich für diesen Blickwinkel. Und ich habe gerade einen schönen Raum aufgemacht, da würde ich nochmal reingehen wollen. Und zwar, du bist jemand vom Typ her, hast du gesagt, ne? Du musst ständig unterwegs sein, ganz viele verschiedene Orte. Da kommen jetzt die Moralapostel, ich sage jetzt mal aus der alten Wissenschaft, ja, das ist Stress, damit überforderst du dein ganzes System. Es gibt ja Menschen, die brauchen das. Die sind dann lebendig, die fühlen sich dann gut. Magst du da vielleicht noch mal reingehen? Weil natürlich haben wir alle zu viel Stress, das ist das eine. Aber wir sind ja so individuell. Nicht jeder ist geeignet, sag ich mal, diesen 24-7-Turn zu laufen, sondern ich brauche vielleicht, also mein Mann sagt zu mir immer, ich bin auf 10 Autobahnen unterwegs und das kann ja nicht gesund sein. Also wenn ich meine 10 Autobahnen nicht habe, dann fühle ich mich ausgebrannt. Ja, das ist langweilig, ich bin dann einfach nicht mehr ich. Und ich glaube, es geht vielen, auch von unseren Zuschauern so, dass man wird immer so kategorisiert, aber das ist ja auch wieder individuell. Wie gehe ich denn damit um? Weil das ist ja auch wieder so ein Stressfaktor, wenn dir jemand einreden will, das ist Stress für dich, obwohl du ein Lebenselixier hast. Wie ist da so
Auch
dein
da,
Blick drauf?
ja, total spannend. Diskussion hatte ich die letzten 2 Wochen tatsächlich relativ häufig. Ich glaube, auch da wieder bei sich sein. Was macht die Aussage mit mir? Triggert die mich? Triggert die mich, weil ich mich ertappt fühle? Triggert die mich, weil ich so denke, ah, stimmt, so ein bisschen was ist ja auch Wahres dran. Und natürlich ist es Stress, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Natürlich ist es Stress, ich überspitze es jetzt in deinem Fall, irgendwie 10 Baustellen parallel zu haben. Ne? Das ist ja das, was wir als Mental Load bezeichnen, weil immer noch 10 Tabs offen sind und die unterbewusst einfach weiterarbeiten. Trotzdem haben wir unterschiedliche Driver, haben wir unterschiedliche, in der positiven Psychologie reden wir von Saboteuren. Also ich würde dich jetzt in dieselbe Ecke stecken, einfach mal, ohne dich gut genug zu kennen wie mich, dass wir einen starken Saboteur, dieses Restless, dieses angetrieben, nicht ankommen wollen. Da würde man psychologisch jetzt reingehen und sagen, woran liegt das? Rennt man vor etwas weg? Was hat man für Glaubenssätze? Also das kann man sich ja alles anschauen. Und dann aber auch zu sagen, das ist ein Anteil von mir. Ich bin ja nicht restless, sondern ein Anteil von mir. So. Also ich glaube auch dafür, sich wirklich ein bisschen zu sortieren, zu sagen, ich bin großer Fan, sich Feedback anzunehmen. Mir hat das mein Mentor gesagt, es ist wie ein Geschenk, kann ich auch wieder zurückgeben. Ich glaube, wir dürfen viel häufiger sagen,
Ist gut.
danke, aber nein, danke. Weil natürlich, also, und ich glaube, das wird echt bei Frauen total unterschätzt. Es hat ja jeder eine Meinung. Also es kommt ja ganz oft gut gemeint, ah ja, bei mir war das so. Also man erzählt von einem Problem und das Gegenüber hört eigentlich gar nicht zu, sondern möchte eigentlich seine eigene Story jetzt noch erzählen und seine eigenen Erfahrungen. Auf einmal weiß man über Tante Erna und über die Nachbarin und über die Kollegin und über sämtliche Leute, sämtliche irgendwie sehr Details und gesundheitsrelevanten Infos teilweise ungefragt. Das macht auch wieder was mit einem. Das heißt, ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen lernen, ich sag mal, ich entscheide, was ich mir annehme und was nicht. Ein gesunder Egoismus, kannst auch gesunde Selbstwirksamkeit nennen, zu sagen, kann ich an diesem Feedback was ändern? Will ich daran was ändern? Ist es vielleicht ehrlicherweise jetzt auch nicht die richtige Zeit? Weil gewisse Muster haben ja vielleicht auch, ne, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, haben ja vielleicht auch einfach zu gewissen Lebenssituationen uns das Überleben geschützt. Und ich bin aber nicht mehr die Person, die ich vor 3 Jahren war, vor 7 Jahren war, vor 20, 30, 40 Jahren war, sondern tut mir das jetzt gerade noch gut? Will ich das zelebrieren? Will ich daran was ändern? Und aber wieder mehr bei sich sein und weniger im Außen.
Genau, und dann steigen wir schon ganz klar in deine Arbeit ein, weil ich sag mal, das ist ja wirklich auch viel Sortierarbeit, Bewusstseinsarbeit, die körperliche Arbeit und natürlich die Arbeit mit dem Nervensystem. Und das ist ja das, was du tust. Du hast es schon gesagt, du gehst über den Atem, du gehst über Bewegung, na, das Thema Sport, wie wir den Sport auch machen und sei es nur über sexuellen Sport, das haben wir auch schon besprochen. Das ist auch eine sehr schöne Sicht. Magst du die Zuschauer mal mitnehmen? Was kriegt man denn bei, also was bekommen wir bei dir, außer so wunderbare, mega schnelle, auf den Punkt gebrochene Impulse? Was gibt es bei dir noch? Was bietest du an?
Also tatsächlich ganz unterschiedlich, so ein bisschen je nachdem, was die Leute für Bedürfnisse haben. Klassisch bin ich Schmerz-Performance-Coach. Das heißt, ich schaue mir wirklich mit den Leuten an, die Schmerzen haben, die nach Reha irgendwie immer noch nicht wieder so richtig in den Alltag kommen. Was können wir da machen im individuellen Tempo und oder aber Performance und Leistung? Und wieder Leistung, nicht nur im rein körperlichen, sondern wirklich auch emotional, kognitiv, mental. Wie kann ich einfach den Alltag überstehen? Das sind viele Leistungssportler ändern, aber das sind wirklich auch ganz normale Menschen, die wie ich irgendwie mit Bandscheibenvorfällen zu kämpfen haben. Immer mehr Thema Langlebigkeit, Wechseljahre. Und dann arbeite ich wirklich im 1:1 und gucke mir an, okay, was ist realistisch umsetzbar? Was ist? Ich arbeite gerne MED, also minimal effektive Dosis. Das ist die kleinste Schraube, die wir drehen können. Wenn die einen Effekt hat, super. Wenn die keinen Effekt hat, dann testen wir die nächsten Sachen. Also man darf eine gewisse Neugierde mitbringen. Und dann geht es tatsächlich aber am Ende einfach darum, sich Gesundheit zu gönnen, das nicht noch als zusätzliches To-Do irgendwie zu verstehen, was irgendwie auch noch abgearbeitet werden muss, sondern wirklich, und da haben ja wahrscheinlich beide OPs nochmal ein bisschen auch eine andere Perspektive gegeben, dieses, wir haben nur ein Leben und wir haben nur einen Körper und das will ich genießen. Und Genuss ist auch wieder super individuell. Das, was ich als Genuss empfinde, super viel reisen zu können, viel Pizza, Pasta und Espresso zu trinken, ist wie andere, wir würden es gar nicht vertragen, weit weg vom Genuss. Für mich 5, 6 Mal die Woche zurzeit Training zu machen, ist herrlich. Mache ich das je immer und mache ich das in jeder Lebensphase auf gar keinen Fall. Sondern auch für sich selber zu entscheiden, was ist gerade eine Lebensphase, was fühlt sich jetzt im Hier für mich gut an, was will ich genießen und was nicht. Und das versuche ich mit meinen Klienten herauszufinden.
Fühlt sich komplett leicht an, kann ich sagen. Ich hoffe, euch, ihr Lieben, geht es genauso. Luise, du hast ein 21-Tages-Programm, das bietest du an. Du hast, wir haben schon über das Thema Sexualität und das Wohlbefinden gesprochen. Da hast du auch, also du hast ja auch Online-Kurse, die man sich bei dir buchen kann. Das 21-Tages-Programm, was erwartet da die Zuschauer, wenn sie dich mal in voller, ist das live? Bist du live dabei? Ist das wirklich, ist das Konserve, können wir ja so sagen, oder bist du auch live?
Nee, das ist tatsächlich Konserve, einfach aus dem Grund, gönn dir Beweglichkeit, in 21 Tagen den Körper zu verstehen und wieder Vertrauen aufzubauen, und zwar wirklich von Kopf bis Fuß. Welche Rolle spielt die Zunge? Ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Welche Rolle spielen die Augen? Gleichgewicht? Warum ist Großzehaktivierung wichtig? Was kann man mit Knie, Schulter, Rücken? Also wir gehen einmal den ganzen Körper durch. Ich sage immer, das ist wie so ein bisschen Reset-Programm, zu sagen, hey, der Körper kann super viel, egal in welcher Lebensphase. Und man soll es aber im eigenen Tempo gestalten können. Ich empfehle 21 Tage, weil das ist so das Minimum für eine Verhaltensänderung, für eine Routine. Ich habe aber ehrlicherweise auch viele Klienten, die sagen, ach, sie machen das irgendwie in 21 Wochen. Sie schaffen es nur immer am Wochenende, sich ein Video anzugucken. Es gibt immer ein Erklärvideo und wirklich eine Übung. Die Übung machen sie dann eine Woche statt einen Tag lang. Also ich bin da relativ flexibel, wie man das gestalten kann. Idealerweise hat man einfach in 21 Tagen echt für sich so ein bisschen rausgefunden, welche Übungen tun mir gut, welche Informationen waren neu, was hat mich überrascht. Was hat mich vielleicht auch nochmal so ein bisschen erinnert, nochmal einen neuen Impuls gegeben, zu sagen, ach stimmt, das wusste ich doch, das hatte ich doch schon mal. Und da einfach wieder eine Leichtigkeit in den Alltag zu bauen.
Also, ihr Lieben, ich kann das sagen, wenn ihr euch mit Luise beschäftigt, wir werden es natürlich alles verlinken unterhalb des Videos, ihr kennt den Button, aber beschäftigt euch mal mit dem Thema Zunge. Ich kann euch sagen, das hat unfassbar viel Spaß. Ja, man findet einige Videos von dir im Netz und da gehe ich nochmal auf den Switch. Ne? Das können wir auch unfassbar gut für dieses Thema Sexualität mit einsetzen. Ja, also ich möchte euch einfach bitten, schaut euch das an, weil das ist so mega. Luise, ich bin schwer begeistert, merkst du wahrscheinlich gerade, weil du hast ganz, ganz viel aufgemacht, wirklich ganz viele Räume, Sichtweisen. Und ich sage schon mal danke dafür. Und wir haben immer am Ende die Botschaft von unseren Speakern. Und ich möchte dich bitten, dass du vielleicht unsere Zuschauer einfach mal nochmal in deine Welt mitnimmst, was dir am wichtigsten ist, in dem, was du tust.
Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. Und indirekt wiederhole ich mich da, weil man kann jetzt tausend tolle Sachen sagen, warum das Nervensystem so wichtig ist und der Körper und Kraftsport und Ausdauer und Atmung. Ich glaube, die wichtigste Aussage ist meiner Meinung nach aber tatsächlich immer wieder, wir haben nur ein Leben und einen Körper und den dürft ihr genießen. Also gönnt euch Gesundheit, wie auch immer das für euch aussehen soll und genießt das jeden Tag aufs Neue.
Danke dir. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Interview mit also sehr viel Freude. Das nimmt mich heute echt mit in den Tag. Und ich hoffe,
Das
euch geht es
freut mich.
genauso. Luise, also ich denke, wir werden dich noch öfter hier sehen, weil das ist so belebend, das ist so wunderschön, so leicht. Ja, und das ist das, was wir gerade brauchen, ne? Die Leichtigkeit und mal wieder nach vorne zu gucken und das Leben zu genießen. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle Interview. Danke.
Ich habe zu danken. Alles Gute.